Herzlich willkommen zum Dissens-Podcast. Diese Woche habe ich einen ganz besonderen Gast, über den ich mich sehr freue, und zwar Tobias Burdukat. Tobias schafft als Sozialarbeiter im sächsischen Grimma. Er ist quasi an einer der größeren gesellschaftlichen Fronten, da wo sich entscheidet, ob Jugendliche Nazis oder Antifaschisten werden. Tobias hat gemeinsam mit Jugendlichen das Dorf der Jugend aufgebaut. Ein soziales Projekt, Café und Skatepark inklusive. Klingt eigentlich ganz nett und unverfänglich, aber den völkischen Nationalisten der AfD, denen ist das Ganze ein Dorn im Auge. Die anstehenden Landtagswahlen in Sachsen habe ich deshalb mal zum Anlass genommen, ein bisschen genauer mit Tobias über die sächsischen Verhältnisse und sein Engagement als überzeugter Antifaschist zu sprechen. Wir reden zum Beispiel darüber, warum ausgerechnet Sachsen so ein Nazi-Problem hat, was das mit der DDR-Vergangenheit zu tun hat und warum Sachsen-Bashing am Ende des Tages eigentlich ganz okay ist. Bevor es aber losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Den Dissens-Podcast für dich zu recherchieren und zu produzieren, das kostet jede Menge Zeit und damit auch Geld. Wenn du willst, dass es Dissens dauerhaft gibt, dann werde Fördermitglied. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Als Fördermitglied sorgst du nicht nur dafür, dass Dissens gute Ideen für alle senden kann, nein, du nimmst auch automatisch an Verlosungen teil. Auch diese Woche verlosen wir wieder ein Buch unter allen Mitgliedern von Dissens und denen, die es bis zur nächsten Folge werden. Alle Infos hierzu findet ihr auch in den Shownotes. So, liebe Leute, jetzt geht's aber los mit der aktuellen Folge Dissens. Mein Name ist Lukas Ondrejka, viel Spaß.
Dissens, der Podcast für linke Gesellschaftskritik.
Tobias, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist.
Ja, hallo Lukas.
Du lebst und arbeitest als Sozialarbeiter in Grimma, Sachsen. Unter anderem von der AfD wirst du dafür angefeindet, weil du in deiner Arbeit mit Jugendlichen offen als Antifaschist auftrittst. Tobias, ist es jetzt an der Zeit, in den Westen rüberzumachen?
Es ist definitiv nicht an der Zeit, in den sogenannten Westen zu gehen, wo ich auch sagen würde, das wäre jetzt nicht meine erste Wahl, weil wenn ich gehe, dann gehe ich gleich richtig.
Okay.
Und dann bleibe ich auch nicht in Deutschland. Ich bin Antifaschist und das werde ich auch immer bleiben, weil das gehört für mich auch dazu. Wenn man Demokrat sein will, muss man Antifaschist sein, weil ansonsten geht das nicht.
Ich finde es trotzdem ganz interessant, dass du gerade so ein bisschen gesagt hast, du könntest dir schon vorstellen, die Koffer zu packen. Weil ich dich ja immer in dem, was du so in Videos und sonst wo erzählst, als so einen eisernen Demokraten, der wirklich so in der Provinz bleibt und den Leuten sagt, zieht doch nicht alle weg, sondern hier muss auch irgendwie was passieren, hier muss irgendwie die Demokratie verteidigt werden. So habe ich dich immer wahrgenommen, aber selbst so jemand spielt mit dem Gedanken. Also wo kommt das her, dieses Gefühl oder dieses Nachdenken über das Gehen? Und wo würdest du denn hingehen, wenn du sagst, du willst nicht in Deutschland bleiben, wenn du gehst?
Also woher das kommt, das ist eine sehr gute Frage. Ne? In erster Linie, ne, du hast gerade gesagt, eiserner Demokrat. Also ich bezeichne mich selbst als Anarchist und ich hänge der Utopie des Anarchismus nach. Und die Demokratie ist halt ein Zwischenschritt, der aktuell da ist, von dem ich auch überzeugt bin und der gut funktionieren sollte. Ich für mich finde, ich habe das Maximum, was ich selbst als einzelner Mensch zu so einer kleinen ländlichen Gesellschaft und zu den Angeboten für Jugendliche im ländlichen Raum halt beitragen konnte, auch beigetragen. Ich habe über viele Jahre ein Festival veranstaltet. Das Festival ist jetzt an jüngere Jugendliche weitergegeben worden. Ich war im Stadtrat, ich war im Kreistag. Ich habe mit den Jugendlichen dann zusammen, ne, haben wir hier dieses Dorf der Jugend aufgebaut, ne, diesen Freiraum geschaffen, der halt jetzt da ist. Und momentan ist es so, die Konflikte, die von außen reinkommen, die werden immer stärker. Und diesen Kampf halt, der ist ja allgegenwärtig. Ne? Du lebst auf dem Land. Das heißt, du bist mit diesem Konflikt in dem Moment konfrontiert, wo du vor deine Haustür trittst. Du bist hier auch nie Privatperson, weil jeder kennt dich, jeder weiß, was du machst, jeder weiß, wie du bist. Das heißt, du kannst auch nirgendwo abends hingehen oder in Ruhe abhängen. Also du machst das ganz allein für dich, mitten im Wald. So, und wenn du das jetzt über 15 Jahre machst, dann ist irgendwann mal ein Punkt erreicht, wo du für dich sagst, okay, ich brauche jetzt auch einfach mal ein bisschen Abstand, weil ich möchte auch gerne mal Privatperson sein. Nur also wenn ich weggehe, dann würde ich mich zurückziehen in eine Parallelwelt, die nicht mehr mit dem Kampf oder mit der Entwicklung unserer aktuell existierenden Gesellschaft halt zu tun hat, sondern es gibt ja Beispiele in Griechenland, Portugal, in Südamerika, ja, ne, wo quasi die Utopie des Anarchismus in einer Art Parallelwelt gelebt wird und wo man näher dran ist an dieser Utopie. Und ich möchte behaupten, ich würde mich in so eine Parallelwelt zurückziehen. Ne? Und diese Parallelwelten sind in Deutschland nicht so in dem Maße existent.
Tobias, warum bist du den Rechten eigentlich so ein Feindbild? Mit deinem Projekt Dorf der Jugend machst du ja eigentlich etwas, was preisgekrönt ist. Das musst du unseren Hörern und Hörerinnen mal erklären, was genau ihr da macht und warum das so viel Anstoß findet, gerade auf der rechten Seite.
Also ich persönlich habe immer ein Problem damit, mit diesem Rechts und Links, ne, weil ich nicht...
Also den völkischen Nationalismus der AfD.
Das klingt schon besser. Ne? So ein völkischer Nationalismus oder eine identitäre Bewegung, die sind natürlich sehr weit weg von dem, was die soziale Arbeit und das Projekt hier möchte. Ne? Also entsprechend der Menschenrechte, wo halt jeder Mensch als gleich definiert wird. Es geht in unserem Projekt um Empathie, dass man Rücksicht nimmt auf andere, ne, dass man auch Respekt gegenüber anderen Menschen halt hat. Das ist natürlich ein Anstoß für Einstellungs- oder Ideologiebilder, die dem halt nicht folgen. Und das ist eben ein völkischer Nationalismus oder eine extreme Nationalstaatlichkeit.
Und wenn du jetzt einen Blick auf die gesellschaftlichen Entwicklungen wirfst und gerade auf den Rechtsruck, jetzt nicht nur in Sachsen, sondern in Gesamtdeutschland, siehst du deine Jugendarbeit in diesem politischen Raum auch verortet und ist die ein Patentrezept möglicherweise gegen Rechtsruck und gegen vielleicht auch Nazis? Und
also ein Patentrezept klingt jetzt vielleicht ein bisschen hoch, aber sie ist eine Möglichkeit, die dazu beitragen kann, dass nicht noch schlimmer wird und dass sich das nicht noch weiter radikalisiert und dass man vielleicht auf lange Sicht da auch mal einen Wandel reinbringen könnte. Es ist ja nicht so, dass wir erst seit 5 Jahren über ein Problem mit Nationalismus, Rassismus etc. pp. Halt sprechen. Das ist ja kein neues Phänomen. Ne, du hättest mit mir vor 10 Jahren das Interview führen können, da hat mich halt bloß noch keiner gefragt. Und ich hätte dir das Gleiche erzählt, weil das Problem war da auch schon da. So. Und die Jugendarbeit ist aber Stück für Stück immer weiter rückgebaut worden und sie ist nahezu nicht mehr vorhanden. Und das spielt natürlich eine Rolle, weil eben Jugendliche, gerade in den ländlichen Regionen, dann eben nicht mehr die Möglichkeit haben, sich in Freiräumen, sich ihrer selbst bewusst zu werden und sich entsprechend einer Vorstellung von Individualität, entsprechend einer Vorstellung von Gleichberechtigung und zu entwickeln. Ne? Diese Jugendkulturen waren und sind ein großer Bestandteil von Jugend, aber das wird halt alles zurückgedrängt, indem alles kommerzialisiert wird, indem die Jugendarbeit, wo diese freie Entfaltung, die dann irgendwann mal dahin führt, halt möglich ist, halt nicht mehr statt. Wenn du heute mit Jugendlichen anfängst, wirst du ja einen tatsächlichen Wandel erst feststellen, wenn die, die heute an der Jugendarbeit teilgenommen haben, diese Ideale mal an ihre Kinder weitergeben oder wenn die sich dann mit anderen Erwachsenen im Arbeitsleben oder im ganz normalen Alltag in einem Diskurs befinden, nur dann passiert da ja was. Wir stehen heute vor einem Dilemma, weil halt einfach wirklich in den letzten Jahrzehnten rigoros die Jugendarbeit verdrängt wurde und da überhaupt kein Fokus mehr drauf lag. So.
Wenn du sagst, dass sie rigoros verdrängt wurde, ist das eigentlich ein Ding, was speziell in Sachsen passiert ist? Oder?
Nee, das ist überall der Fall. Das ist kein ostdeutsches und sächsisches Phänomen. Allerdings gibt es einen gravierenden Unterschied zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland. In Westdeutschland hat es ja eine gewisse Tradition. Da befindet sich Jugendarbeit häufig bei großen Jugendverbänden, die aus Jugendarbeit heraus gewachsen sind. Das heißt, das hat eine ganz andere Historie, eine ganz andere Geschichte. Es gibt viel mehr Erwachsene, die an Jugendarbeit partizipieren konnten, die das dann wieder an ihre Kinder weitergegeben haben, weswegen das nicht in sich so krass äußert wie in Ostdeutschland. Und hier in Ostdeutschland gab es ja aber zu DDR-Zeiten eine staatliche Jugendorganisation. Ne? So, es gab aber keine freie Jugendarbeit. Und dann, nach der Wende, hatten wir das Problem, dass irgendjemand auf die Idee gekommen ist, dass akzeptierende Jugendarbeit ein Heilmittel gegen die plötzlich riesengroße Rechts- rechtsextreme, in Kameradschaften organisierte Szene sein könnte.
Was heißt das, akzeptierende Jugendarbeit?
Eine akzeptierende Jugendarbeit ist, dass man den organisierten Nazis halt Räume zur Verfügung gestellt hat, dort einen Sozialarbeiter reingesetzt hat, so nach dem Motto, naja, das wird sich alles schon irgendwie legen und ja, na, die sind halt jung und das ist denn ihre Lebenswelt und ist ja alles nicht so schlimm. Dass sie das aber dazu genutzt haben, um Nazi-Konzerte zu veranstalten, um ihre Netzwerke zu verfestigen, das wissen wir dann halt seit dem NSU, seitdem halt dann klar war, wie stark und stabil diese Netzwerke waren. Und da hat akzeptierende Jugendarbeit einen großen Teil dazu beigetragen, dass sie das so machen konnten, dass sich die Platt-in-Harner-Bewegung so entwickelt hat und.
Wer trägt in deinen Augen Schuld an diesem Phänomen, das sich dann ja auch so verstetigt hat und das dazu beigetragen hat, nehme ich an, dass Nazi-Strukturen sich vor allem dann eben in Sachsen und anderen Teilen Ostdeutschlands dann so herausbilden konnten. Also die Politik beispielsweise, die irgendwie blind war für das Problem Rechtsextremismus, oder wo siehst du da die Hauptgründe für?
Also eine Schuldfrage ist immer eine schwierige Frage, Lukas. Also auf jeden Fall die, na, du hast es ja schon angesprochen, auf jeden Fall die Politik braucht in dem Zusammenhang bloß Wurzen nennen. Ne? Die werden sich ewig nicht davon befreien können, irgendwie die Nazi-Hauptstadt hier in Ostdeutschland so mit zu sein, ne? Und hier in der Region. Und dort stand aber kurz nach der Wende halt das erste Nazi-Jugendzentrum. Die Verantwortung oder die Schuld, ne? Zum einen die Politik, zum anderen aber auch, dass die Erwachsenen dafür gar nicht sensibel waren. Da liegt auch viel in der DDR-Vergangenheit. Ne? In der DDR zählt es halt als revolutionär, wenn man halt auf die Schulbank in Hakenkreuz halt gemalt hat, weil das halt total verboten war. Ne? So dieser Staatsantifaschismus. Ne? Und damit haben natürlich viele Erwachsene ein Problem. Wenn die das Wort hören, Antifaschismus, denken die an die DDR. Und da denken die an was denen eingebläut wurde. Das ist für die auch was Revolutionäres, eine Reichskriegsflagge sich in den Schrebergarten zu hängen. Das hat für die eine gewisse Faszination, weil das zu DDR-Zeiten so krass unterdrückt wurde. Und in der DDR gab's keine Nazis, da gab's Raudis oder abweichende Jugendliche. Man hat das aber nicht benannt, dass das Nazis waren. So.
Das durfte nicht existieren, ne?
Genau, das durfte nicht existieren. Und genauso wurde das dann weitergeführt.
Ich meine, der erste Nachwende-Ministerpräsident von Sachsen, Kurt Biedenkopf, der hat ja gesagt, wir haben kein Problem mit Rechtsextremismus. Ne? Also, genau. Wenn nicht mal das Problembewusstsein da ist, dann können auch keine Versuche existieren, es zu lösen. Ne?
Genau, und das ist auch heute noch nicht da. Und genau dort hat die AfD angedockt. Ich saß letztens, als das mit dem CDU-Politiker, mit dem Herrn Lübcke war.
In Kassel wollen wir mal anmerken hier. Ne? Also im Westen gibt es nämlich die Probleme auch. Ne?
Gibt es die Probleme auch, genau.
Hessen ist mein Geburtsbundesland und in Kassel wurde der CDU-Politiker Walter Lübcke von einem, mutmaßlich muss man jetzt noch sagen, ne, die Ermittlungen laufen noch, von einem Rechtsterroristen erschossen.
Genau, ne, und da ist mir das dann nochmal so bewusst geworden, da habe ich mir dann überlegt, ja, jetzt haben die Nazis schon wieder jemanden erschossen. Da habe ich dann mal so überlegt, was für Meldungen so in den letzten Monaten halt alles über Nazis und wen die alles erschossen haben und was die wie wo auf dieser Welt, ne, Christchurch, das ist eine endlose Liste. Da habe ich mir dann so überlegt, warum wird das nicht mal auch als krasses Problem genannt? Warum wird das von den Leuten halt irgendwie so runtergespielt? Da hat ein Nazi einen Menschen erschossen. Oder ein Nazi hat halt einfach irgendwo ein Massaker veranstaltet. Klar, da wird drunter kommentiert, aber nicht in dem Maße, wie wenn von irgendeinem AfD-Politiker das Haus mit Teer beworfen wurde oder von dem ein Auto abgefackelt wurde. Das ist auch schlimm, aber da ist niemand gestorben. Und das ist mir dann nochmal so bewusst geworden, also welche Gewichtung das auch in der öffentlichen Wahrnehmung irgendwie hat oder solche Sachen wie das mit dem Türsteher in Mallorca, der von Lok Leipzig Huls so krass verprügelt wurde, dass er querschnittsgelähmt ist. Die zwei Typen, die kommen hier aus der Nachbarstadt, aus Brandis. Und denn ihr Trainer war Benjamin Prinzer, der jetzt Stadtrat in Wurzen ist. Das interessiert niemanden. Das wird so hingenommen. Und naja, ja, die sind ja noch jung. Und das ist genau das Gleiche, wie zu DDR-Zeiten damit umgegangen wurde. Ja, haben mal ein Hakenkreuz gemalt oder haben mal einen von den kubanischen Gastarbeitern verprügelt. Aber ach, das legt sich wieder. Die sind doch noch jung. Das ist total abgefahren.
Ist Antifaschismus für dich irgendwie was Radikales, was so Anarchisten wie dir vorbehalten bleibt? Oder ist das eine bürgerliche Pflicht, die alle Menschen haben?
Das ist eine bürgerliche Pflicht, die jeder Mensch hat, der in einer Demokratie leben möchte. Hm. Jeder Mensch, der in einer Demokratie leben will, sollte Antifaschist sein, sollte Antifaschistin sein und sollte sagen, ich habe ein Problem mit Faschisten und mit Faschistinnen. Ansonsten befürwortet er es und naja, ja. Also da gibt's keinen dazwischen. Also da gibt's nicht, naja, mir ist das, ne? Jemanden, dem es egal ist, der, ja, ne, der kommt halt auch mit Faschismus wahrscheinlich klar. Also der ist für mich dann auch jemand, der es befürwortet. Der hätte dann kein Problem damit. Hm.
Wieso glaubst du, ist es so schwer, dass die demokratische Mehrheit, weil noch sind ja militante Nazis zum einen, aber auch die völkischen Nationalisten von der AfD, wie sie ja im Sächsischen Landesverband vor allem durch den Flügel vertreten sind, eben in der Minderheit. Wieso glaubst du, ist es so schwer, dass sich die demokratische Mehrheit gegen diesen Neofaschismus zusammenschließt?
Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Weil ja einfach über viele Jahre viele Dinge versäumt wurden und Fehler gemacht wurden. Hm. Ich meine, es ist tatsächlich so, ne? Ich kann bestimmte Sorgen und Ängste der Leute tatsächlich auch verstehen. Ne? So, nur, denn ihre Lösungsmöglichkeit ist halt eine nicht realisierbare oder eine beschissene, ne? So, die auf ein beschissenes System hinausläuft. Aber der Ursprung ihrer Frustration, das ist durchaus nachvollziehbar. Einfach, dass halt wirklich viele Leute kurz nach der Wende alles verloren haben und dass der Welt scheißegal war und dass sie sich das mühevoll wieder aufgebaut haben und jetzt wollen die das halt schützen, weil die Angst haben, das wieder zu verlieren, obwohl das ja völlig so Irrsinn ist. Ne? Die verlieren das ja nicht. Das ist ja Quark.
Ja, es ist, glaube ich, sehr schwierig, dieses sensible Feld zu manövrieren. Ne? Also man muss sich nur anschauen, was in der Wiedervereinigung alles für eine Scheiße passiert ist. Die Treuhand zum Beispiel, was heute noch immer im Argen ist, Lohnungleichheit oder zum Beispiel die Verteilung von Spitzenämtern. Sind wir im Westen für die Probleme nicht sensibel genug? Brauchen wir irgendwie da mehr Integrationsbemühungen und müssen wir uns darüber irgendwie offensiver unterhalten? Oder ist das jetzt irgendwie so ein Ostversteher-Ding und was irgendwie paternalistisch ist, was ich hier gerade mache und was eben, und sind die Probleme im Osten eher hausgemacht, gerade was irgendwie Rechte angeht oder Rassismus und sowas?
Du stellst ganz schön große Fragen. Also gerade das, was Rassismus und diesen völkischen Nationalismus etc. pp. Anbelangt, das ist hausgemacht, weil sich dieser Menschenfeindlichkeit, die es hier auch zu DDR-Zeiten gab, nie wirklich gestellt wurde. Hier hat nie eine Aufarbeitung des Nationalsozialismus stattgefunden, wie sie in Westdeutschland stattgefunden hat. Auch wenn die in Westdeutschland nicht überall und zu 100% funktioniert hat, hatten wir ja vor uns schon, ne? Gibt genauso Nazis. Ja. Aber es hat, würde ich jetzt mal sagen, es hat eine Aufarbeitung stattgefunden. So. Und du wirst auch wahrscheinlich in der CSU Leute finden, die mit Punks abgehangen haben und die in ihrer Jugend auch mal sich mit Polizisten geprügelt haben, was auch immer. Aber die ein Problem mit Nazis haben. Das waren CDU-Politiker, ne? Weil der hat sich klar für die Menschen ausgesprochen. Ne? So, das hat ihn schlussendlich in den Tod gebracht. So. Und das ist, denke ich, hausgemacht, weil sich dem niemals gestellt wurde. Und was du der Integration und mit der Sensibilität halt meinst, das ist eine schwere Frage. Ich würde tatsächlich sagen, ganz platt, der Drops ist gelutscht. Das Ding ist vorbei. Da sind Fehler passiert. Aber das bringt nichts, darüber zu reden, wer da wie was verkehrt gemacht hat. Das ist halt einfach passiert. Ich denke, der Bürger, die Bürgerin in Westdeutschland hat daran ja keine Schuld, sondern das sind ja eben, wie du schon gesagt hast, mit der Treuhand und mit dem, was dann alles, ne, da, es ist ja auch, sind ja auch viele Politiker, die, von denen ihr euch irgendwie frei gemacht habt, es halt irgendwie nur Murks gemacht haben. Ich meine, Kurt Biedenkopf ist dafür das beste Beispiel. Den wollte halt einfach niemand mehr haben. So, den hat man dann hier rüber geschickt. Und der hat dann klein noch einen Haufen andere, die auch keiner mehr haben wollte, aus Verwaltungen, Ministerien etc. pp., halt klein mitgenommen. Hm. Und hat halt hier dann seinen Scheiß halt weiterproduziert, von dem ihr quasi, ich finde das, es ist schwierig in diesem ihr und wir halt zu sprechen, ne? Aber ich denke, auf das Beispiel passt das ganz gut, von dem ihr euch befreien konntet irgendwie, ne? In Westdeutschland. Und deswegen, das kannst du ja nicht umkehren. Was man jetzt noch machen kann, also ich denke, und da sind wir wieder bei dem mit dem Patentrezept, was du vor uns gesagt hast, ich denke, man kann wirklich nur bei den Kindern und bei den Jugendlichen in Ostdeutschland ansetzen, dass sich es halt wirklich ändert, weil machen wir uns nichts vor. Der Großteil der AfD-Wählerinnenschaft und der Mandatsträger, das sind alte, weise Männer. Das klingt jetzt vielleicht hart, aber irgendwann hat der Zahn der Zeit das von selbst gelöst. Mhm. Und dann geht's aber darum, wer ist dann da, der dann weitermacht. Und wenn die natürlich die Chance bekommen, sich ihren eigenen Nachwuchs weiter ranzuziehen und das gesellschaftlich zu manifestieren, dann lösen wir uns davon nicht. Dann werden wir da auch in 10 Jahren noch die gleichen Gespräche führen. Hm. Werden Leute wie ich dann irgendwo im Exil angerufen oder ich habe keine Ahnung. Na, und die Hardcore-Nazis, die es in Westdeutschland genauso gibt, die es in Ostdeutschland gibt, ne, denen kann wahrscheinlich nur ein guter Rechtsstaat halt beikommen, in dem da rigoros gearbeitet wird. Aber um die geht's ja gar nicht, ne? Sondern es geht ja um die, sag ich mal, sogenannte gesellschaftliche Mitte. Um die geht's, weil die tun Nazis und Faschos den Rücken frei halten.
Alle Leute, die Dissens regelmäßig hören, die wissen, was jetzt kommt. An dieser Stelle möchte ich wieder allen Menschen danken, die Dissens monatlich supporten. Mehr als 80 Fördermitglieder sorgen dafür, dass Dissens gute Ideen für alle da draußen senden kann. Danke dafür. Damit wir diesen Podcast gemeinsam wirklich auf stabile Beine stellen können, brauchen wir aber einiges an Unterstützung mehr. So etwa 400 Fördermitglieder. Das ist viel, aber ich denke, wir können es schaffen. Wenn dir Dissens gefällt und wenn du es dir leisten kannst, dann unterstütze doch diesen Podcast. Helfen kannst du schon mit 2 Euro im Monat. Alle Infos hierzu gibt's auf der Internetseite dissenspodcast.de, der Link auch in den Shownotes. Als Mitglied von Dissens tust du nicht nur etwas Gutes, nein, du nimmst auch automatisch an Verlosungen teil. Zu dieser Folge verlosen wir das Buch Gegenrevolution von Bernard Harcourt. Der Untertitel heißt Der Kampf der Regierungen gegen die eigenen Bürger. Es geht um eine Kritik der digitalen Überwachung und der Militarisierung der Sicherheitsbehörden. Ich habe mir gedacht, wo wir in dieser Folge doch mit dem Anarchisten Tobias sprechen, da könnte dieses Buch ganz gut taugen. Mach also mit bei Dissens, dann hast du die Chance darauf, das Buch zu gewinnen. Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast ist Tobias Budokart, preisgekrönter Sozialarbeiter aus Grimma in Sachsen. Tobias, lass uns kurz nochmal über ein paar persönliche Sachen sprechen. Du bist ja in den 90ern groß geworden. In der Nachwendezeit haben sich ja viele der heutigen militanten Neonazis und Rechtsterroristen auch radikalisiert. Es wird auch gerne irgendwie von der Generation NSU gesprochen, die da in den 90ern groß geworden ist. Zum Beispiel auch das NSU-Trio. Wie hast du die Zeit erlebt und gab es eigentlich in deiner Jugend Konflikte mit Nazis?
Klar, da gab es ja viele. Und im Endeffekt ist genau das der Grund, warum ich das mache, was ich mache, warum es dieses Projekt gibt, warum ich von der sozialen Arbeit so überzeugt bin. Das gibt es genau wegen diesen Konflikten, weil die waren unschön, die waren körperlich, die waren gefährlich. Ich wünsche, dass keine Menschen, dass er sowas durchleben muss, was viele von uns, die eben nicht Nazis waren. Ich wünsche das niemanden, dass das jemand durchmachen muss. Mhm. Ich werde davon nie wegkommen, weil es war halt Gewalt. Und wenn ich da an heute denke, wenn die Nazis frei loslaufen würden, die sind ja noch, also früher in den 90ern konnten wir uns mit denen prügeln. Die waren nicht so krass trainiert, wie die es heute sind. Das sind ja heute alles übelste Kampfmaschinen. Mhm. So. Und auch diese Angst, diese ständige Angst, das ist nicht schön, das will niemand haben, ne? Wenn du dir darüber Gedanken machst, wie komme ich denn jetzt von der Party nach Hause, ohne dass ich eine Hauptstraße benutze. Das ist doch irrsinnig. Aber so sind wir nach Hause gegangen. Hm.
Weil die halt irgendwie Patrouillen gefahren sind und du immer irgendwie Angst hattest, dass dir das jetzt plötzlich ein Auto neben dir hält. Das ist kein Zustand. So willst du nicht deine Jugend verbringen.
Ja, kamst du eigentlich irgendwie aus einem, ja, ich weiß nicht, gefestigt humanistischen Haushalt und hast auch solche Freunde gehabt? Oder gab es irgendwann mal einen Moment, wo du hättest auch abrutschen können, irgendwie in die Richtung Jugend, Nazi-Gruppe, wie auch immer?
Den Moment gab's. Mhm. Also in meiner Schulzeit war es halt so, dass halt mit den Mädels aus meiner Klasse und aus meiner Klassenstufe, die hingen halt mit den Nazis ab, mit den Älteren. Auch viele von den Jungs hatten einen starken Hang dazu und haben mit denen abgehangen und haben dann die Klamotten angehabt, ne, die klassischen Bomberjacke, Springerstiefel und, ne, so. Und du gehörtest dann irgendwie nicht dazu, ne, so. Und aber schon aufgrund meines Elternhauses hatte ich da irgendwie einen anderen Blick darauf, so. Ich habe Hitler nicht cool gefunden. Mhm. Und ich habe auch nicht die Vernichtung von Juden und Jüdinnen cool gefunden, so. Mhm. Weil mir irgendwie zu Hause gesagt wurde, dass das nicht cool ist und auch nicht cool war. Und dann hast du dich irgendwann da reingelesen und hätte ich das nicht gemacht, klar. Ich hätte bestimmt Buch mitgemacht. Mhm. Und das ging dann aber alles relativ schnell. Dann haben wir dann schon eine Band gegründet mit anderen. Und dann hat sich dann auch relativ schnell eine Gruppe gebildet halt irgendwie, die dann eben mit den Nazis nichts zu tun haben wollte. Und somit war das dann halt klar. Na? Aber die Möglichkeit des Abrutschens, die bestand. Mhm. Ich hatte auch so eine Bomberjacke. Es sah übelst scheiße aus an mir, weil ich auch übelst groß war und meine Eltern haben sich auch übelst geweigert, dass ich so eine Bomberjacke kriege. Hm. Und ich habe die dann aber doch irgendwann gekriegt und ich glaube, ich hatte die eh mal an. So, weil halt einfach irgendwie ich mich darin auch nicht wohlgefühlt habe.
Und du dich vielleicht auch symbolisch abgrenzen wolltest, ne, zu dem Dresscode.
Das ging dann übelst schnell, ne? Dann wurden die Hosen immer weiter. Na? So, weil halt Tupac doch schon irgendwie ziemlich cool war. Ja. So, dann hast du irgendwie angefangen halt Punk zu hören und Punk zu machen, ne? Dann hast du das dann irgendwie versucht, dich so zu kleiden und ja, dann war die Abgrenzung relativ klar. Da gab es dann auch keinen Weg mehr zurück.
Aber haben die Nazis, also damals dann wahrscheinlich die NPD, die heute nicht mehr so relevant ist mit der AfD und auch Kameradschaften, eigentlich auch eine aktive Jugendarbeit gemacht in der damaligen Zeit? Und
die Kameradschaften, ja. NPD weiß ich nicht, aber die Kameradschaften, die sich dann gebildet haben, die sind schon aus irgendwie einer aktiven Jugendarbeit heraus entstanden. Und da gibt es ja auch mittlerweile Belege, dass es da halt auch Pläne gab, dass die dann gezielt halt so in Hotspots in Ostdeutschland halt gereist sind und dort halt, ich meine, in Wurzen gab es das erste Nazi-Jugendzentrum. Hm. Freiraum für Nazis. So, das, ne, klar. Und das ist ja auch mittlerweile belegbar, halt durch diese ganzen NSU-Akten und es gab auch eine aktive Schulung und eine aktive Jugendarbeit von denen. Hm. Und die beginnt ja heute teilweise wieder. Ne? Wenn man sich den dritten Weg anguckt, was die für Kinderfeste und so machen, was da abgeht, das ist ja kreuzgefährlich.
Ist das auch etwas, was dich irgendwie persönlich antreibt oder woraus schöpfst du irgendwie Kraft, um diese schwierigen Aufgaben, die du bewältigst und machst, wirklich umzusetzen?
Also ich schöpfe immer noch die Kraft aus dieser Motivation heraus, dass ich nicht will, dass wir wieder in einer Diktatur und in einer diskriminierenden und ausgrenzenden Gesellschaft leben, wie sie im Dritten Reich halt existiert hat. Hm. Das möchte ich nicht und das ist nach wie vor meine tiefste Motivation. Also alles andere, Kapitalismuskritik, Umwelt, Sachen etc. pp., die sind alle nur nachrangig hinter dieser Motivation. Ich bin zu 120% Antifaschist und das werde ich auch immer bleiben. Und das wird immer meine Kernmotivation sein.
Tobias, du hast den Spitznamen Pudding.
Ja.
Wieso heißt du eigentlich Pudding mit Spitznamen?
Den habe ich in der ersten Klasse bekommen, weil ich halt irgendwie in der Campbell-Ecke immer verloren habe gegen Mädels und so. Und dann haben mir die anderen Jungs mehr oder weniger diesen Spitznamen gegeben. Er hat sich noch gehalten bis heute.
Gut, ich habe gegen meine größere Schwester habe ich als Kind auch immer beim Rangeln verloren.
Siehst du, mir ist das halt öffentlich im Hort passiert.
Ja.
So.
Du hattest vorhin schon angesprochen, dass du auch in Bands spielst. Ja. Du bist Bassist, richtig?
Ja.
In was für Bands spielst du denn?
Also aktuell spiele ich so eine Hardcore-Punk-Band.
Wie heißt sie?
Angst Pueco. Mhm. Und ja, es ist halt eine politische Hardcore-Punk-Band. Mhm.
Ich habe gesehen, ihr habt einen Song, Angstbreaker, Simply Saxony. Um was geht's in dem Song?
Naja, der Refrain ist ja relativ eindeutig, ne? Der Refrain ist, Sachsen muss sterben, damit wir leben können. Und genau das geht's in diesem Song. Einfach um den radikalen Bruch mit den sächsischen Verhältnissen, mit diesem ganzen CDU-Filz, mit diesem ganzen AfD-Mist halt. Na, so, da spricht jetzt der Bassist und der Bassist von Angstpueco aus mir und nicht der Sozialarbeiter. Und genau deswegen spiele ich auch in so einer Band, weil manche Dinge kann man einfach nicht so als Sozialarbeiter kommunizieren, wie man sie gerne kommunizieren würde, aber das kann ich als Bassist in einer Hardcore-Punk-Band. Und es geht in dem Lied einfach darum, endlich mit Sachsen Schluss zu machen, weil Sachsen halt einfach scheiße ist.
Ja, ich würde sagen, wir hören einfach mal in den Song rein. Ich finde den nämlich ganz geil und außerdem ist er recht kurzweilig. Der Link zum Album und den Lyrics, den findet ihr in den Shownotes. Für alle, die jetzt nicht so auf Hardcore stehen oder die etwas empfindlich sind, dreht die Lautstärke jetzt ein kleines bisschen runter. Und los geht's. Du gerade von sächsischen Verhältnissen gesprochen hast, wenn in Sachsen mal wieder die rechte Kacke am Dampfen ist und die CDU sich blind stellt, ist das dann gerechtfertigt, wenn Leute die Sachsen bashen oder Sachsen-Bashing betreiben oder nervt dich das auch, wenn das immer wieder passiert?
Tatsächlich nervt mich das nicht. Ich stimme da auch gern immer mal mit ein und ja, vielleicht fühlen sich dadurch Menschen auf den Schlips getreten oder angepisst, weil dieses Sachsen-Bashing betrieben wird. Vielleicht ist es auch an manchen Stellen zu viel, aber ich denke, die Leute, die sich daran stören, die sollten vielleicht mal darüber nachdenken, warum andere dieses Sachsen-Bashing betreiben. Und wie wir ja gerade an dem Song von uns festgestellt haben, tun wir in dieses Sachsen-Bashing ja mit reinhauen als Sachsen, die wir selbst sind. Mhm. Diese überhöhte Identifikation mit irgendeinem Bundesland oder irgendeinem Land, ich meine, was bringt denn das, also was bringt denn das heute noch? Also was für einen Sinn steckt denn da dahinter? Ne? Das muss sich halt jeder mal fragen. Die sind halt alle irgendwie zufällig irgendwo geboren. Punkt.
Tobias, du bist halt in Sachsen geboren und hast damit mehr Scheiße zu kämpfen und weniger Rückhalt, ne?
Bin jetzt halt nur Sozialarbeiter so und ich versuche meinen Teil irgendwie dazu beizutragen, dass unsere Gesellschaft irgendwie eine offene, freie Gesellschaft ist und solche Dinge wie Rassismus und Diskriminierung von Minderheiten oder Ausgrenzung, ne, von Menschen aus anderen, was auch immer, kannst du jetzt eine endlose Liste, ne, schreiben, Sexismus, Homophobie, ne, dass das irgendwie weniger wird, ne, und vielleicht irgendwann mal überwunden wird, so. Und du arbeitest halt, da machst deinen Job und versuchst deinen Job gut zu machen, ne, und dann wirst du permanent mit solchen Meldungen bombardiert und dann stellst du dir schon irgendwann die Frage, naja, hallo, ich reiß mir hier den Arsch auf und andere, Die machen es halt sofort wird er kaputt. Hm. Auch diese, ich habe mich am Anfang auch immer gefragt, als es mit der AfD so losging, habe ich mich schon gefragt, weil da immer alle gesagt haben, wir müssen mit denen reden und wir müssen die einladen, auch in Sozialarbeiterkreisen. Das ist auch heute noch so, ne, dass viele Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen auf dem Trichter sind halt,
okay,
wir müssen mit denen reden und ne, wir müssen die irgendwie ernst nehmen. Nee, wir müssen die nicht ernst nehmen. Das sind Faschisten und Leute, die halt andere Leute aufgrund von Merkmalen, für die sie nichts können, weil sie eben in dem und dem Land oder mit der und der Hautfarbe geboren wurden oder weil sie als Mann oder als Frau geboren wurden, worauf ja niemand irgendwie, da hat ja niemand darauf hingearbeitet. Es hat ja niemand im Mutterleib einen Wunschzettel ausgefüllt.
Das heißt, du bist ja eher für klare Kante zeigen.
Ja, ich denke, das ist längst überfällig, weil das hat halt irgendwie nicht stattgefunden, diese klare Kante. Und das ist nicht nur in Ostdeutschland so, das ist nicht nur in Deutschland so, sondern das ist in verdammt vielen Ländern dieser Erde ist es so, dass keine klare Kante gegen Nationalisten, gegen Rassisten, gegen Sexisten und die ganze Litanei an gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, dass da keine klare Kante gezeigt wird.
Aber ich höre da so ein bisschen raus, Sozialarbeit hat in deinen Augen nicht die Aufgabe, politisch neutral zu sein, oder? Euer Projekt ist ja politisch und finanziell auch immer irgendwie angefeindet und in Gefahr. Zuletzt stand irgendwie euer Status als freier Träger in Frage. Und da ging es zum einen um deine Einstellung, deine offene Einstellung als Antifaschist und dann auch irgendwie um so absurde Sachen, wie dass irgendwo auf dem Gelände von eurem Projekt einen Fuck-AfD-Sticker oder einen Toilettengraffiti mit dem Satz Kacken ist wichtiger als Deutschland. Alles Dinge, die ich unterschreiben kann, von deiner Einstellung hin bis zu dem Graffiti.
Das mit der politischen Neutralität. Ne? In dem Moment, wo soziale Arbeit im Sinne der Menschenrechte arbeitet, was soziale Arbeit quasi flächendeckend tun sollte und wir noch nicht in einer Gesellschaft leben, wo quasi die Gleichberechtigung aller Menschen und die Gleichheit aller Menschen erreicht ist und wir in einer gerechten und guten Welt leben, wo es allen auf dieser Welt gleich gut geht. Solange das nicht der Fall ist, ist soziale Arbeit immer politisch, weil es wird ja eben dieses Dilemma angesprochen. Wie soll man sich diesem Dilemma unpolitisch stellen? Das geht ja nicht. Das ist in dem Moment ist es politisch. Es ist selbst politisch, wenn ich mit Jugendlichen darüber rede, dass wir halt irgendwie einen Plastikmüll reduzieren sollen, halt, weil unsere Weltmeere im Arsch sind. Das ist ja auch was Politisches, ne? Da muss ich ja noch nicht mal zu den großen Themen Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit gehen. Mhm. Ne? Das sind ja auch die kleinen Dinge. Und deswegen ist soziale Arbeit niemals politisch neutral. Also wenn wir in so einer Welt leben, wo man sagt, okay, die Menschenrechte sind realisiert, es wird überall danach gelebt und wir haben halt auf unserer Welt einen gewissen Grad an Gleichheit hergestellt, dann ist soziale Arbeit im Bereich Jugendarbeit und all den Bereichen, wo es um gesellschaftliche Entwicklung, weil darum geht's, dann hat sie sich für diesen Arbeitsbereich überflüssig gemacht. Mhm. Dann benötigt man die soziale Arbeit dann wirklich wahrscheinlich nur noch für die anderen Themenfelder, wo es dann um Sucht, um individuelle Defizite, um Problemlagen geht, um diese zu bearbeiten. Ne? Aber davon sind wir ja meilenweit entfernt. Mhm. Also, ne? Und also wie soll das gehen? Also die soziale Arbeit kann nicht politisch neutral sein. Und das ist auch ihre Aufgabe, auch diese Probleme zu benennen. Ne? Das ist auch meine Kritik an der sozialen Arbeit. Diesen Auftrag nimmt die soziale Arbeit nicht wahr. Ne? Ich stehe da häufig auch häufig alleine da, wenn ich sowas dann kommuniziere oder kommuniziert habe in den letzten Jahren. Und ich habe mir damit halt nicht nur Freunde gemacht, so auch unter den Sozialarbeiterinnen. Ne? So, weil die haben ja alle ihren Job, den wollen die auch behalten. Und natürlich läufst du Gefahr, wenn du das kommunizierst, und das hat man ja jetzt schön bei uns gesehen, läufst du Gefahr, dass dein Job halt einfach gefährdet ist.
Aber mich würde schon noch interessieren, wenn du jetzt auf die nächsten Landtagswahlen bei dir in Sachsen schaust, was könnte irgendwie helfen, dass bei der übernächsten Landtagswahl dann vielleicht ein anderes Ergebnis und ein in unser beider Sinne besseres Ergebnis rauskommt?
Es könnte helfen, zu gucken, wer die regionalen Projekte vor Ort sind, in Gesamtostdeutschland, also die ähnliche Arbeit machen wie wir oder die politische Bildungsarbeit machen in Vereinen oder die bürgerschaftliche Arbeit machen, ganz normal in der Zivilgesellschaft, die Initiativen, die sich mit der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund beschäftigen. Und. Das ist eine Möglichkeit, weil die werden in den nächsten 5 Jahren ernsthafte Probleme bekommen, ihre Arbeit weiter durchführen zu können. Und wenn das wegbricht, dann wird sich auch zur nächsten Landtagswahl nichts ändern. Das heißt, diese Initiativen, diese Vereine, diese Projekte, die müssen irgendwie gestärkt werden und denen muss tatsächlich über diese 5 Jahre geholfen werden, wie auch immer das aussehen kann. Und das Thema muss skandalisiert werden. Da muss jedes Wort, was so ein Politiker in einem Kommunalparlament oder im Landtag von sich gibt, das muss skandalisiert werden und es muss gesagt werden, was der da für ein Mist erzählt. Ich meine, hier bei uns in Krimma, da sitzt jetzt für die AfD ein Reichsbürger drin, der hatte Hausverbot in der Stadtverwaltung und im Rathaus, der wurde jetzt für die AfD in Stadtrat gewählt. Der hat hier schon jahrelang die Kommunalverwaltung lahmgelegt mit irgendwelchen Petitionen oder Anfragen, die er gemacht hat. Der sitzt jetzt im Stadtrat, der wird den Stadtrat lahmlegen. Und es muss kommuniziert werden, was sie dort sagen, was sie dort machen. Weil das muss den Leuten bewusst werden. Vielen Wählern und Wählerinnen ist das nicht bewusst, was tatsächlich für Ideen hinter der Politik einer AfD stecken. Ich habe mir halt diesen Gesetzesentwurf jetzt vorige Woche mal durchgelesen. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Chancengleichheit für politische Parteien oder irgend sowas von der AfD, den die eingereicht haben. Und da steht halt wirklich, ne, dass Vereine, Einzelpersonen, die nicht im Auftrag einer politischen Partei, und damit ist ja auch klar, welche politische Partei da gemeint ist, das muss legitimiert werden, werden mit 2 Jahren Haft bedacht. Für außerschulische politische Bildungsarbeit. Als ich das meinen Eltern erzählt habe, haben die gesagt, das ist doch Quatsch. Ich so, doch, hier, guck, das haben die hier tatsächlich in den Gesetzesentwurf reingeschrieben. Und solche Dinge, das muss kommuniziert werden. Das passiert tatsächlich viel zu wenig. Ne? Oder auch wie das mit diesem Familienbild. Ne? Ich habe gerade erst vor 2 Tagen oder so eine Facebook-Diskussion mit einer AfD-Wählerin auf einer AfD-Seite gehabt, hat der das genauso geschrieben, ne? Dass sie halt als alleinstehende Mutter echte Probleme haben wird. Also ne, sie fällt nicht in den unterstützenswerten Passus von Familie der AfD. Und das glauben dir die Leute nicht. Da kann man was machen, dass das quasi den Leuten bewusst wird, was da passiert.
Gibt es eigentlich irgendwas, was unsere Hörerinnen und Hörer machen können, um dich oder das Dorf der Jugendprojekt zu supporten?
Klar. Also wir freuen uns über Spenden und aber nicht nur uns. Also eure Hörer und Hörerinnen sollten sich ihre Initiative oder ihr Projekt oder ihrem Verein, und da gibt es noch ganz, ganz viele in Sachsen, Thüringen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, die Unterstützung brauchen, und dort sollen sie sich einfach das Projekt ihrer Wahl raussuchen und das wirklich kontinuierlich irgendwie supporten. Und tatsächlich, das klingt immer so komisch, ne, aber tatsächlich ist das beste Mittel gerade aktuell eine finanzielle Unterstützung.
Ne? Sollten also irgendwie Demokratiepaten werden, könnte man sagen oder so.
Weil diese kontinuierliche finanzielle Unterstützung, die gibt uns eine gewisse Sicherheit, dass wir unsere Arbeit irgendwie fortführen können. Weil wenn die AfD gewinnt und wenn die da ein krasses Mitspracherecht hat, wird das krasse Einschneidungen geben.
Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Zu Gast war Tobias Budukat, preisgekrönter Sozialarbeiter aus Grimma in Sachsen. Für alle, die noch ein paar mehr Infos wollen, schaut doch mal in die Shownotes. Da habe ich die Internetseite von Tobias, aber auch die Internetseite vom Dorf der Jugend verlinkt. Und vergesst nicht, Dissens braucht eure Unterstützung. Wenn ihr wollt, dass es Dissens dauerhaft gibt, dann sponsert diesen Podcast. Das geht schon ab 2 € im Monat. Und wenn ihr mit dabei seid, dann habt ihr auch eine Chance, ein Buch zu gewinnen diese Woche. Alle Infos dazu auch in den Shownotes. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.